heute fährt dein Bus zur Flandern-Rundfahrt. Nein, du hast dich nicht im Datum geirrt. Aber wir dachten uns, wir covern mal ein bisschen mehr die Vorbereitung aufs nächste große Monument. Mailand-Sanremo ist zu Ende und die Ronde ist das nächste große Highlight. Und wir haben uns heute den Organisator ins Boot, beziehungsweise den Bus geholt. Da wird es um ein bisschen mehr gehen als nur die Favoriten. Unter anderem um Basketball. Aber erstmal danke fürs Einsteigen in den gelben Bus. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Dorf.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Das ist so ein Geräusch, das höre ich jetzt jeden Tag hier. Und wollte mich jetzt damit eigentlich auch nochmal bei Basti bedanken, weil du hast bei der letzten Blackroll-Werbung, die wir hier gemacht haben, oder einer der letzten, nochmal davon erzählt, wie oft du diese Massagepistole benutzt und die empfohlen. Und ich habe sie mir dann auch gekauft und ich muss sagen, seitdem benutze ich sie auch jeden Tag.
Ja, bitteschön, keine Ursache. Nützliche Tipps gebe ich gern. Wenn ich jetzt so an Blackroll denke, ich musste auch einen Einkauf tätigen. Ich bin ja eigentlich schon sehr gut ausgerüstet, aber meine Freundin hat ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, die Verpackung von dem Kissen verloren. Also die Blackroll-Kissen, wir erklären das ja auch immer schön, die kann man wunderbar mit aufs Reisen nehmen, aber die haben so eine besondere Tasche quasi, die aber so gebaut ist, dass man die Kissen in die Tasche einrollt. Und aus welchem Grund auch immer, eine von diesen Taschen war nicht mehr da und die kann man nochmal einzeln kaufen. Und jetzt haben wir wieder zwei und meine Freundin hat sich sehr gefreut, dass sie da jetzt auch wieder proper einrollen kann, weil das musste kurzfristig in eine dämliche Tasche gerollt werden. Und das wird hier sehr oft eingerollt, wie man weiß.
Ja, ich meine, von mir wissen natürlich auch, dass ich ja alle Produkte nutze. Ich habe heute Morgen schon die verschiedenen Bänder genutzt für Core-Training und Erwärmung. Leg mir nachher noch in meine guten Boots und dann natürlich nochmal die Blackroll-Massagepistole. Und Rollen, ausrollen, die OG-Blackroll-Produkte
das,
eigentlich.
Das kommt bei mir gleich noch.
Faszienrolle. Kommt auch noch an den Start.
Jo, einiges zu holen, also sehr sinnvoller Besenwagenpartner und hier ganzjährig am Start. Du kannst hier sehr viel Gutes tun für deinen Nacken und auf unseren Nacken gibt es 10% mit Code Besenwagen, ganz kreativ, auf blackroll.de. Also switch nochmal in die Shownotes, wenn dir das nochmal durchlesen willst oder abkopieren willst, wenn du es dir nicht gemerkt hast. Viel Spaß.
Basti, hast dich erholt?
Ich, ja, aber es war auf jeden Fall hart. Ich bin gestern Training gefahren mit Fossi. Und ich kann bestätigen, Fossi ist fit. Wir kamen zurück. Ich bin, glaube ich, 85 Kilometer gefahren am Ende. Fossi wollte 3 Stunden fahren. Ich hatte Durchschnittspuls 150 und so 5 Kilometer vor zu Hause. Mal, Fossi, ich soll seinen raten und ich habe 120 gesagt und er hatte 106.
Das ist einfach nur ein alter Mann.
Also aber ich bin ja noch älter.
Ja, stimmt. Aber hattest du echt 150 im Schnitt?
Ich hatte wirklich 150. Also alter, ich glaube, ich hatte jetzt auch nicht den besten Tag, so ich habe ein bisschen scheiße geschlafen und der Puls war grundsätzlich ein bisschen höher, als er jetzt normalerweise gewesen wäre, aber es sind auch maximal 5 Schläge jetzt, sage ich mal.
Okay, aber 100, also 150 habe ich nicht mal, also...
Hast du nicht im Rennen, ne?
Nee, es muss schon richtig intensives Radrennen sein.
Ja, ey, ganz ehrlich. Ich bin ja eigentlich immer so zwischen 200 und 230 Watt gefahren, wenn wir nicht haben rollen lassen. Und ja, das ist nicht Zone 2 bei mir.
Ja. Ja, war doch schön, gestürzt bin ich auch noch, von daher hat sich ja gelohnt.
Ah, stimmt, ja, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja. Auch an Posi 1.
Auch an Posi 1, ja. An Posi 1 über eine Brücke, wo man schon 1000 Mal drüber gefahren ist, mittlerweile.
Aber so eine Fake-Holzbrücke aus Plastik, also ja. die ist bitter. Genau denselben Sturz habe ich auch schon mal fabriziert vor 2 Jahren.
Und dann einfach weggerutscht, oder was?
Ja, also wirklich langsam, einfach Vorderrad, einfach so.
Schritttempo.
So, genau,
einfach so auf den Boden gefallen. Rechts abgebogen auf die Brücke, bam.
Und Schritttempo hast du dann wenigstens nur abfangen können oder bist du richtig hingefallen?
Nee, ich bin richtig auf die Hüfte gefallen. Tut auch weh, muss ich sagen. Also immer noch. Ist jetzt nichts geschwollen noch.
Ich sag ja, alter Mann. Böse, keine Reflexe mehr. Ja. Schon, ja. So, der Puls schon so niedrig, fast schon eingeschlafen.
Fast schon geschlafen.
Hat mich die Tage noch jemand gefragt, wieso früher mein Ruhepuls war. Und wenn man so richtig gut Formen hatte und dann nur so eine Erholungsfahrt gemacht hat, so eine Kaffeefahrt, und da manchmal so eine Ampel stehen musste, die so ein bisschen länger rot war, ist ja manchmal auch so unter 40 gegangen. Kennst du das noch, Paul, oder?
Ja, kenne ich noch, ja.
Also unter 40 ist schon, im Stehen ist schon krass auf jeden Fall. So, unter 50 kriege ich manchmal hin, aber.
Ja, also unter 40 ist bei mir jetzt im Stehen auch noch nicht gefallen, nachts schon, aber jetzt im Stehen an der Ampel auch nicht, ey.
Also, ja, also nachts habe ich das auch manchmal. So
ganz kurz.
Aber war doch
das
gut, oder?
Das waren noch Zeiten.
War doch ein gutes Gefühl. Hast du dich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen, aber lässt du ja heute auch noch nicht.
Ja, aber also ich glaube, mein Puls ist jetzt ein paar Schläge höher. Auch an der Ampel im Auto. Leider.
Ja, wir können mal, ist dumme Überleitung, aber so ein paar Sachen abhaken aus der letzten Woche. Und mir war es nochmal ein Bedürfnis über, da ist mir nämlich der Puls ein bisschen höher gegangen und die Hutschnur hat sich gespannt bei den Kommentaren, die ich zu dem Sturz im Frauenrennen von Sanremo gelesen habe. Es gab auch ein paar Posts darüber natürlich, man hat sich positioniert, ist auch gut so, aber da haben sich so ein paar Couch-Cowboys sofort dazu hinreißen lassen bei einem Sturz, der wirklich im Fernsehen erstmal lebensbedrohlich aussah, irgendwelche frauenfeindlichen Witze drunter zu schreiben. Leute, ich weiß nicht, wer sich jetzt, also es fühlt sich natürlich, muss sich keiner angesprochen fühlen, aber wenn man sich ein bisschen angesprochen fühlt, Leute, nehmt euch mal wahr, wirklich. So, hört auf, egal was, auch so bei uns in den Kommentaren manchmal oder in anderen Sachen, ob das jetzt unter Frauenposts sind oder was anderes. Wenn man nichts Positives zu sagen hat, sollte man eigentlich meistens ruhig sein, außer man hat eine konstruktive Kritik und dann teilt man die der Person persönlich mit. Von mir aus DMs oder so. Aber wenn man was Negatives in der Öffentlichkeit rumkommentiert im Internet, so eine allgemeine Weisheit, vielleicht pflichtet man mir bei hier, dann sagt das mehr über einen selber aus, als über die Sache oder die andere Person. Und nichts Gutes. Also haltet euch zurück, versucht das Internet ein bisschen positiven Raum zu halten und wenn man Kritik hat, dann...
Ich glaube, das ist mir schon klar,
aber...
Ich bin ja dafür, Kommentarfunktionen abzuschalten bei Social Media. Das Problem an der Sache ist ja...
Internetführerschein zu machen vorher.
Die Meinungen sind ja dann nicht weg, die sind nur nicht mehr im Internet.
Ja, aber ist ja schon mal gut.
Fände ich schon mal besser persönlich, aber...
Also so ist es ja schon immer, dass die Meinungen...
War Facebook, ne? War Facebook übrigens.
Ah, ja.
Da sind nur...
Also wenn man die Kommentarfunktion...
Paul, hast du nicht gesagt, Facebook kommt zurück?
Ja, natürlich kommt es zurück. Es kommen einige Sachen von früher zurück im Moment.
Ja, also... Da bleibe ich auch dabei, dass es zurückkommt.
Reißt euch zusammen, bitte. Und überlegt, bevor ihr irgendwas Schwachsinniges schreibt. Es ist auf jeden Fall, bei euren Brees ist das vielleicht cool, aber so in der Öffentlichkeit wirft es ein schlechteres Licht auf euch, als es sein müsste. Und ja, also ich habe dann noch mit ein paar Leuten darüber geschrieben und dachte mir so, ey, es schreibt doch auch keine Frau, als Remco in der Lombardei-Rundfahrt von der Brücke gefallen ist, soll mal lieber Fliesen legen gehen oder so. Also, nehmt euch wahr, bitte. Wenn ihr solche Gedanken habt, sowas zu formulieren, nehmt euch wahr.
Lieber und Fliesen legen einen als Schritt Fliegen zurück. Gehen.
Ja.
Aber ja. Okay, wir haben mit dahingehend gerade in Deutschland auch ein größeres Thema.
Ja, aber es gehört ja dazu. Also,
ja, genau, das ist alles das Gleiche am Ende, ja.
Ich habe eine Hörerfrage, um was anderes zu. Und da bin ich heute durch diesen Hörer eigentlich erst drauf gekommen. Gerade Ronde van Brügge geguckt und mich gefreut, dass Rose Bike erste World Tour Sieg geholt hat. Aber währenddessen Dylan Groenewegen Hinterradplatten gehabt, schnell Bike gewechselt, von seinen zwei Teamkollegen wieder zurück in die Gruppe gefahren worden. Dann hat ein Kumpel von mir geschrieben auf WhatsApp, weil man gesehen hat, dass, als sie wieder in die Gruppe reingefahren sind von hinten, Groenewegen erstmal, ich glaube von Feldmann oder wer dabei war, die Flaschen bekommen hat. Und ich habe noch nie selber drüber nachgedacht, aber der Kumpel fragte, wieso sind eigentlich an den Ersatzrädern nicht schon Flaschen dran? Habe ich mich noch nie gefragt. Aber eine könnte man ja wenigstens dran machen.
Also das meine würde Begründung vielleicht noch bei den Temperaturen aktuell Sinn machen, natürlich im Sommer nicht.
Ja. Also, ja. Weil das dann sau heiß ist, das Wasser. Ja. Hm.
Genau. Und dreckig werden die auch, oder?
Dreckig und rausfallen können sie auch. Also, weil die Schläge auf dem Auto, die sind nochmal zum Teil heftiger, als sie mit dem Rad sind. Also die sind halt von Impact halt zum Teil nochmal viel größer. Und deswegen, glaube ich, die Gefahr, dass Sachen rausfallen. Das muss
ja
schon mal jemand
ausprobiert haben eigentlich. So, die Idee ist ja jetzt nicht dumm, aber anscheinend aus irgendeinem Grund funktioniert sie nicht, sonst würde man es ja machen.
Und da ist eigentlich die Frage, haben sich eigentlich diese Westen durchgesetzt, wo man irgendwie so 10 Flaschen mit transportieren konnte?
Weiß ich nicht, werden wir vielleicht im Sommer wieder sehen.
Ja.
Seit wann gibt es die World Tour? Kleine Fangfrage hier.
So 10 Jahre ungefähr vielleicht?
Andi, also meinst du mit Pro Tour auch? Was hieß ja erst Pro Tour?
Ich gucke gerade nämlich hier in Ergebnissen und da steht zum Beispiel bei Vattenfall Cycle Classics steht da World Tour in Klammern und bei Deutschland Tour, als die Deutschland Tour noch eine richtige Deutschland Tour war, da steht da Pro Tour dahinter. Mhm. Aber das war dann beides
auf
Pro
Tour? Ja.
Okay.
Also Pro Tour hieß es ja, als wir Profis geworden sind. Oder ich Profi geworden bin. Möhren war damals ein Pro Tour.
Aber es ist ja im Prinzip das Gleiche.
Ja, genau. Ist das Gleiche. Ne? Nur anderer Name, ja.
Heißt
ja
jetzt nur anders. Und deswegen stimmt es auch gar nicht, Basti. Weil, obwohl, es stimmt doch, aber nur weil die Sachen jeweils anders heißen. Auf Rose Bikes wurde das erste World Tour Rennen jetzt gewonnen, aber Rose Red Bull hat schon mal ein World Tour Rennen gewonnen, beziehungsweise ein Pro Tour Rennen.
Genau, aber nicht das, da muss man mal erklären mit Red Bull. Jetzt, weil ich glaube,
früher hießen die Räder ja Red Bull.
Es ist eine lustige Geschichte auch dahinter noch.
Und da hat auf jeden Fall, also mindestens Gerald Ciolek eine Etappe bei der Deutschlandtour gewonnen.
Nice. Ja, also wer das nicht wusste, Rose, in den 2000ern hießen die Fahrräder noch Red Bull und Erwin Rose hat diesen Markennamen zur Verwendung von Produkten in Deutschland tatsächlich irgendwann an Mateschitz verkauft.
An den Eigentümer von Red Bull, also der Getränkefirma, ja.
Ja.
Ehemalige
alles. Er ist nicht mehr unter uns. Der war dann aber wirklich in Bocholt. Also es gibt da, die Story gibt's. Und sie haben dann lustig rumgehandelt da.
Der Preis würde mich mal interessieren.
Ja, mich auch.
Ja, find das doch mal raus. Da kannst du bestimmt nachfragen.
Ja, bestimmt.
Ich weiß nicht, ob du es dann sagen darfst.
Ich kann ja noch mal ein bisschen von meinem Wochenende erzählen. Ich war nämlich, also die Rockets sind jetzt 4 Rennen in Folge gefahren. 3 davon haben sie gewonnen und bei einem war ich.
Es war leider, kann man raten, welchem du warst.
Die Stimmung war nicht so geil danach, leider. Aber ich habe mir den Start in Pavia von Mailand Sanremo und den Zieleinlauf habe ich mir mal gegeben. Hat auch Spaß gemacht. Und es war schon ein nices Erlebnis. Vor allem dann natürlich der Zieleinlauf da mit allen zusammen. Pitcock, Tadej, ganzen Jungs. Pavia Start war natürlich richtig Debakel, muss man sagen. Also ich glaube, das war in Mailand früher, sah das cooler aus.
Ich weiß gar nicht, wo das ist.
Weiß ich. Einfach so 30 Kilometer südlich. Das ist so ein Industrievorort. Es war schon eher weniger Flair vorhanden.
Ja, also früher Sanremo Start war auf jeden Fall, da gab es Fahrer, die sind regelmäßig jedes Jahr in der Neutralisation schon zweimal gestürzt.
Auf diesen Steinplatten da, ne?
Nee, in Straßenbahnschienen, weil du fährst, musstest du mal unzählige Straßenbahnschienen überqueren und war oft meistens morgen noch ein bisschen feucht. Da lagen einige rum, ja. Das war auch mal ganz lustig.
Ja, wir kommen zu diesem Rennen noch.
Ja, wir sollten
nochmal. Ich wollte noch mal kurz, ich habe ein paar Fotos und Videos gemacht, die werden wir bestimmt hier mit der Folge irgendwo mal posten.
Ich finde, wir können eigentlich direkt zu dem Rennen kommen, weil ich finde, das ist das Einzige, was so richtig wert ist zu besprechen. Katalonien-Rundfahrt können wir ja nächste Woche ausführlicher besprechen.
Wir könnten kurz.
Dann haben wir bestimmt herausgefunden, wie Remco stürzt in der Mitte auf der Straße. Also, hier gibt es eine Konstellation im Podcast, wo ihr sicherlich wisst, dass ich dieses Rennen jetzt gerade sehr, sehr feiern werde. Und dann gibt es einen anderen Kollegen hier, der jetzt ganz viel Hate dem Rennen gegenüber wahrscheinlich hat und gewissen Rennsituationen.
Trotzdem, und es gibt diese Memes, wo sich zwei Affen oder Restaurantbesucher so prügeln und einer daneben ist und so Fotos davon macht. Und ich bin der, der Fotos macht.
Ja. Aber ich möchte vorne reinwerfen, dass ich das ein absolut geiles Radrennen fand und den gerechten Sieger. Und jetzt können wir reingehen.
Ich sage nicht, dass Andi. Er nicht verdient gewonnen hat. Also ich glaube, so mit dem Sturz vor der Cipressa dann zurückkommen, mit einem zerrissenen Weltmeistertrikot das Rennen gewinnen, das ist schon am Ende ganz cool gewesen. Mir persönlich, und ich will ja gar nicht jetzt ein großes Fass aufmachen, weil das habe ich hier schon ein paar Mal, macht es einfach kaum noch Spaß, diese Rennen mir anzuschauen, wenn ich sehe, wie viel Einfluss einfach Motorräder und Autos auf den Rennverlauf haben. Und das werden die meisten Leute wahrscheinlich nicht nachvollziehen oder verstehen können, deswegen brauche ich es jetzt hier auch nicht weit, breit auszutreten. Aber wir haben das hier im Podcast schon mal besprochen, wie viel Auswirkungen das hat, wenn ein Motorrad auch nur 30 Meter vor dem ersten Fahrer fährt. Und wenn es dann 5 Motorräder sind, die keine drei, also die eher 20 Meter vor den Fahrern sind und noch ein Kameramotorrad direkt dahinter, dann kann man sich auch ungefähr ausrechnen, wie viel Zeit die schneller unterwegs waren, als wenn sie nur zu zweit gefahren wären, mit Motorrädern mit einem oder zwei Motorrädern mit einem richtigen Abstand. Und dann nehmen diese Rennen auch einfach eine ganz andere Dynamik wieder an und würden, glaube ich, dem Sport einfach gut tun. Nicht, also, oder sagen wir mal besser, gut tun hat das, glaube ich, auch jedem, dieses Rennen zu gucken. Und ja, dieser Rennverlauf, das war schon wie immer ein spannendes Ding. Aber es geht ja jetzt auch hier nur um mich. Und wie gesagt, ich glaube, das ist so sehr, sehr speziell und nicht viele werden es nachvollziehen können, aber
ich denke,
mir nimmt es einfach den Spaß mittlerweile an Radrennen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil eben Tadej Pogacar jetzt das Rennen gewonnen hat.
Wenn man
da muss man sagen, also da kann man als Radsportfan insgesamt ja auch nichts gegen sagen, wenn das Rennen so gewonnen wird, wie es am Samstag gewonnen wurde.
Wenn man darauf Acht gibt, dann ist das auf jeden Fall so und du hast dazu 100% recht, wenn man dann auch noch das auf so einer Straße, also ist egal auf welcher Straße, aber wenn es halt in Poggio hochgeht auf so einer schmalen Straße und in so Spitzkehren rein, wo das Motorrad dann direkt vor denen ist, dann wird es ja noch schlimmer. Wird aber eigentlich grundsätzlich wenig thematisiert, oder? Außer bei uns immer wieder.
Nee, das stimmt nicht. Also in internationalen Medien wird es auch besprochen, auch gab es auch kritische Worte dazu. Wenn man jetzt die Situation auseinander nimmt, dann hat Andi auf jeden Fall recht. Da muss ich aber gleichzeitig auch sagen, dass in dem Moment, wo sie vorne zu dritt noch unterwegs waren, hatten sie zwei oder drei Motorräder vor sich. Das Feld hinten hatte aber auch Motorrad, mindestens mal eins direkt vor sich. Das Kameramotorrad gab es auch genug. Nein, Andi, gab es aber genug Einstellungen. Ist es auch egal. Du hast ja trotzdem recht mit dem Punkt. Was ich dann am Ende auch in der Analyse von vielen irgendwie falsch fand, ist, weil sie Mathieu so ein bisschen schlecht geredet haben, quasi, dass er nicht auf der Höhe war. Ich glaube, kommen wir auch gleich noch zu mit Cipressa und dem Sturz davor. Aber am Poggio war er der Einzige, der wirklich allein unterwegs war, ohne irgendein Motorrad vor sich, sei es nur eins, weil vor dem Feld war auch ein Motorrad, war Mathieu. Und dafür fand ich eigentlich die Leistung, die er gezeigt hat, am Poggio immer noch gut, wenn man gesehen hat, dass die anderen beiden, die hatten auf jeden Fall in dem Moment, das war ein bisschen viel auf jeden Fall und es war zu krass und ich glaube, muss jeder mitbekommen haben, weil selbst das Kameramotorrad hat ja die Motorräder zum Teil mit im Bild gehabt. Also das war echt mega strange.
Guck mal, was er da für eine Leistung bringt und jetzt denk dir mal die ganzen Motorräder weg.
Naja, also
dann, ist der Rennverlauf ein anderer, Paul. Und das finde ich einfach hart. So,
Mathieu, man hat Mathieu seinen dritten Platz eher weggenommen, als dass man am Feld was weggenommen hat. Ich glaube, die
das
vorne.
Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich würde sagen.
Die hätten die vorne nie wieder eingebekommen. Also, das jetzt mal ganz ehrlich.
Das sehe ich anders. Und das war auch schon bei vielen anderen Rennen so, dass die Spitzengruppe, sobald die Favoriten drin sind, Weil da wollen natürlich die ganzen Fotografen ihre Bilder machen, die sie verkaufen. Mhm. Und es will auch das Shimano-neutrale oder Vittoria oder wer auch immer die neutralen Materialwagen im Rennen steht, fahren auch sehr oft ganz prominent im Bild, wo sie eigentlich nicht fahren sollten. Ja, und ich meine, Paul, du kennst die Straße zwischen Cipressa und Poggio. Wenn du da pro Kilometer eine Sekunde gewinnst, weil du mehr Fahrzeuge hast als das Feld hinten, dann sind wir bei ungefähr den 20 Sekunden, die sie am Ende am Fuß von Poggio hatten. Und dann ist es ein anderer Rennverlauf.
Das waren übrigens auch keine 20 Sekunden mehr, weil du hast zu dem Zeitpunkt auch ausgeschaltet. Die waren fast hinten wieder dran. Mhm. Und das ist ja gerade mein Argument. Ich gebe dir vollkommen recht. Und ich sehe auch die Problematik, dass sie am Poggio zu viel Windschatten hatten. Aber was ich sagen will, ist, das Feld wäre nie rangekommen, weil wenn Pogacar, also erstmal Pitcock hat nichts gemacht und Pogacar ist genügend alleine gefahren, trotzdem Rekordzeit hochgefahren, sei es auch im Windschatten von Motorrädern. Aber hinten war auch Windschatten von zumindest mal einem Motorrad und das Feld ist nicht schneller hochgefahren als Pogacar. Und
ja, aber das ist ja nicht der gleiche Windschatten.
Andi, ja, aber hinten das Feld wäre nie mehr nach vorne hingekommen. Also das
wäre also vielleicht näher rangekommen und dann ist die nach der Abfahrt im Poggio das Verhalten der Gruppe auch wieder anders. Also wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht ausdiskutieren, hätte Fahrradkette, ne? Aber ich sag dir, ohne diese ganzen Motorräder, wenn es nur die Motorräder gibt, die da sein sollen, mit einem Mindestabstand, der keine Auswirkungen auf die Fahrer hat, dann sehen die Radrennen anders aus. Und ob der Rennverlauf jetzt genau so gewesen wäre oder nicht, er wäre auf jeden Fall anders gewesen. Er wäre vielleicht auch vorher schon anders gewesen, deswegen braucht man nicht weiter darüber zu reden. Ich finde es halt für mich nur extrem ätzend und es nimmt mir einfach den Spaß, diese Radrennen zu gucken. Weil es ist jetzt schon, also seit Jahren immer wieder dasselbe. Ich meine, Motorräder gab es im Rennen schon immer und die haben auch früher wahrscheinlich noch bewusster in die Rennen eingegriffen. Da waren es halt einfach nur weniger und dann wurde da... Ich meine, es gibt so Geschichten, ne, dass ein sehr prominenter deutscher Fahrer bei Rund um Köln zum Beispiel auch mal ein bisschen näher am Auto fahren durfte, weil er natürlich dann schöne Presse bekommen hat, der Veranstalter. Aber
das Jahr war 2003.
Das ist, wie gesagt, das ist auch schon ein bisschen was länger her. Und ich finde, 2026 technische Gerätschaften dafür scheint es ja wohl zu geben. Dürfte kein Problem sein, das alles ein bisschen besser zu regulieren, aber da sind wir jetzt beim nächsten Dauerthema, was wir hier haben, UCI, weiß ich nicht, wer dafür zuständig ist, ob das da Thema ist, kann ich jetzt nichts zu sagen, da sind auf jeden Fall ein paar Sachen,
okay,
um die sich auch noch kümmern könnten.
Lass ein Geschehen machen, ich glaube jetzt.
Dann müssen wir jetzt hier wieder Punkt ein bisschen mehr ausholen.
Der Punkt wurde klar genug und schon öfter. Ich glaube, bei diesem Rennen besonders. Also ich weiß noch, dass wir letztes Jahr auch ausführlich nur darüber geredet haben.
Ja, es ist im Endeffekt bei allen Rennen so. Also du kannst ja eigentlich immer, wenn du an Rennen in der Vergangenheit zurückdenkst, wo ein Fahrer oder zwei Fahrer vorne waren, hinten eine Gruppe von 20 Mann, die rein und raus fahren und der Vorsprung wird einfach nicht kleiner, dann ist es fast immer so gewesen, dass die Fahrzeuge einen Einfluss hatten. Weil das geht gar nicht. Also das kann ja jeder ja vorrechnen. Also auch ein Pogacar fährt da vorne nicht andauernd 500 Watt ab Cipressa-Gipfel bis ins Ziel. Ja? Und hinten fahren das die Leute abwechselnd aber. Also es macht einfach keinen Sinn. Aber gut. Rennverlauf wolltet ihr drüber sprechen.
Also du hast es schon angesprochen. Erstmal wieder Hut ab vor Sylvain Dillier, der, glaube ich, seine letztjährige Performance nochmal getoppt hat. Seine Fahrt ist auch mit Werten auf Strava online, also jeder, der da mal reinnerden will. Ich glaube, 3,5 ja. Stunden, 350 Watt, 4,5 Stunden, so, ja. 340 Watt ja. Und fürs ganze Rennen dann so 300 Watt, glaube ich, über, weiß ich nicht, 6 Stunden.
Also seine quasi... Die Zeit, die er von vorne gefahren ist, war es 5 Stunden waren.
Ja.
Das ist schon krass einfach. Waren es 636 Watt im Schnitt.
300, jetzt kann 336
sich,
Watt.
336. Kann sich jetzt jeder mal versichern, wie ausrechnen. So.
Ja.
Das ist schon.
Normalized Power waren es aber 348. Das ist schon hart.
Warte mal. 345, nee, Normalize, genau, 348, ja, genau.
Also Normalize ist dann so ohne die...
Ohne rollen lassen.
Ohne Pausen quasi, ne, wenn er mal kurz genau. rollen gelassen hat.
Und Tokino genau, rollt man ja mal kurz runter.
Genau, da Pinkelpausen gemacht, Tokino runter und sowas. Ja, aber trotzdem ist schon, das ist schon krass. Gab ja auch einen Kommentar davon, einen von den Rothofs, der meinte, dass er nicht versteht, dass UAE nicht gefahren ist. Und ja, dass er es schade findet, weil man ja eigentlich noch über die nächsten Jahre so viele Rennen zusammenfährt. So nach Motto, wo man sich gegenseitig helfen kann oder sollte. Ja, aber gut. Man hat halt Simon Delier im Team, da braucht man nicht mehr Leute anscheinend.
Man muss auch dazu sagen, Jan Christen ist erstmal rausgestürzt, der wahrscheinlich im ursprünglichen Plan von UAE nochmal eine Rolle hätte spielen sollen hinten raus. Weiß nicht, ob man dann da extra nochmal die anderen geschont hat. Hat man auch zu Recht gemacht. Auf jeden Fall, das Rennen ging so richtig in die entscheidende Phase. Es waren noch 5 Kilometer oder 7 Kilometer zur Cipressa und habt ihr es genau gesehen? Ich glaube, Tadej selbst hängt sich auf an einem Hinterrad. Er schien auf jeden Fall der Erste zu sein, der in der Luft war.
Ja, hat sich beim Teamkollegen aufgehangen.
Hat sich beim Teamkollegen aufgehangen und nimmt noch mindestens Wout van Aert und ich glaube Benjamin Girmay mit.
Ja, Mathieu auch.
Mathieu hat aber, also da hat man nie gesehen, dass er wirklich lag, oder? Also naja, irgendjemand, ich habe irgendwo gelesen, dass ein Rad ihm an die Hand geflogen sei.
Ja,
ein anderes Rad.
Der war auf jeden Fall auch hinten dann, ne? Also der musste ja auch, der war nicht so weit hinten wie Tadej und Wout, aber der war auch hinten, ja. Aber hat sich auf jeden Fall die Hand gut verletzt, ja. Und ich glaube, das war dann irgendwie auch so jetzt so im Nachgang, weil ich finde die Zeiten, die jetzt trotzdem noch gefahren sind an der Cipressa und Poggio, halt krass. Okay, Motorräder, Pipapo, das war letztes Jahr aber auch da. Nichtsdestotrotz ist halt...
Cipressa muss man ja sagen, Tadej ist später reingefahren als die anderen. Deswegen hat er nochmal eine... Hat er den kommen.
Ja gut, aber letztes Jahr sind die auch voll reingefahren. Ja, ja. Also sind die... Also genau. Das ist ja... Das
also er ist schneller gefahren als die anderen, weil die anderen waren schon drin und er kam quasi so 10 Sekunden später rein.
Genau. Aber da reinzufahren... Also erstmal Mathieu, da hast du ein bisschen Weakness gesehen von Alpecin de Koenig. Ich glaube, Jasper Philipsen war es selber, der ihn wieder nach vorne gefahren hat oder zumindest ans Feld. Und da war Mathieu auf sich alleine gestellt. Und ich glaube auch, dass dieser Effort, den er hatte von ich fahre wieder los, bis hin, ich bin im Feld und muss durchs Feld alleine nach vorne fahren und mich dann in Position bringen, dass das einfach, dieser Effort einfach 4 Minuten länger war oder 5 Minuten insgesamt, als das, was er eigentlich kann. Und ich glaube, dass er an dem Cipressa so sehr über den Punkt gehen musste, um bei Pogacar mitzufahren, dass dieser gesamte Effort, wisst ihr, ich meine, also einfach ein viel, viel größerer war, als wenn er jetzt im Feld gewesen wäre, wie jetzt ein Pidcock. Mhm. Deswegen war eine krasse Leistung für Pidcock, aber dafür auch der am frischesten, Anführungsstrichen, reingefahren ist. Und die anderen, die mussten viel mehr Energie aufwenden und einen viel längeren Effort, um das zu machen. Und dazu hing er dann auch noch viel mehr am Hinterrad, nachdem sie vorne alleine waren. Von daher, ich fand das krass. Ich hätte nicht gedacht, dass er das Feld, also das Pogacar das Feld in der Cipressa nochmal so auseinandernehmen kann dann direkt.
Ich jetzt auch nicht. Also das hätte doch in dem Moment keiner für möglich gehalten, wo der an der Stelle liegt und man weiß, die Cipressa, so der entscheidende Punkt, geht jetzt irgendwie ein paar Kilometer später los. Dass er zurückkommt,
ja, okay. Hat danach auch nochmal Mailand San Remo gewonnen.
Ja, gut.
Like, wer es noch kennt. Das ist übrigens nicht mehr auf Strava.
Ja, komischerweise.
Ja. Also Felix Großschartner, glaube ich, und ich weiß gar nicht, McNulty. Wann hat Brandon McNulty übernommen?
McNulty übernimmt kurz vor dieser Kurve.
Mhm.
Nee, genau, kurz vor dieser Kurve fährt relativ langs den. Ich glaube, dann Isaac der Toro macht den letzten, ne? So ein paar hundert Meter nur, bevor dann Pogacar attackiert. Aber McNulty, das war auf jeden Fall eine krasse Führung.
Also bei dem hat er sich auch nochmal gesondert bedankt am Schluss. Ja, die bringen ihn zurück, bringen ihn in Position und er fährt eigentlich am Feld vorbei, von hinten durch, fährt nach vorne und bereitet direkt die Attacke vor. Schon stabil, also bist schon ein paar Prozent besser als der Rest, wenn du das so machen kannst. Und wobei man ja dann auch sagen muss, was ich auch mega krass fand, also ein paar Performances fand ich auch krass aus der Gruppe, die dahinter ankommt. Aber was ich auch mega krass fand, ist so, Mathieu war sichtlich angeschlagen. Der hat auch schon Grimassen gezogen, während er noch halbwegs souverän da mit Pidcock mitgefahren ist an der Cipressa. Aber dann siehst du ja spätestens am Poggio, er ist angeschlagen. Und dann finde ich es aber krass, dass er trotzdem halt da noch so weit stärker als der komplette Rest ist, obwohl er angeschlagen ist. Und halt diese drei dann so in der Formation so viel stärker als der Rest sind, die definitiv nicht mitfahren können.
Was ich halt auch krass fand, weil man hat Cipressa, der ist ja die Cipressa-Abfahrt auch schon echt für seine Verhältnisse sehr entspannt runtergefahren, also mit sehr viel Loch immer. Und hast du gesehen, so richtig wohlfühlen tut er sich nicht. Und dass er aber auch so committed hat im Flachen. Also so flach ist es da übrigens auch nicht. Ne? Ich weiß nicht, ob man es in den Bildern gesehen hat. Es ist immer so leicht wellig und echt schwer eigentlich die Anfahrt zum Poggio. Und da hat ja Pidcock echt schon auch so ein bisschen gegambelt die ganze Zeit. Ne? So ein Ticken kürzere Führung gefahren, vielleicht auch mal eine ausgelassen und so ein bisschen
hesitated. Ich muss ja auch sagen, dass Pidcock jetzt im Vergleich zu den beiden anderen im in Anführungszeichen flachen wahrscheinlich wesentlich weniger Watt zur Verfügung hat auch, ne?
Naja, gut, aber der macht es ja genau richtig. Also Pogacar weiß jeder, der will das Rennen unbedingt gewinnen. Mit Mathieu van der Poel willst du auch nicht auf die Via Roma fahren als Pidcock.
Ja.
Also ich hätte da wahrscheinlich gar keine Führung gemacht. Also
ist so. Warum? Ja gut, aber dann wäre er nicht angekommen. Also ich sage nicht, dass was er gemacht hat falsch ist. Ja, weil es waren am Ende auch nur 4 Sekunden.
Ja, okay.
Mathieu hat alles reingeworfen. Ne? Die haben auf der Fläche zwischen Cipressa und Poggio haben die 15 Sekunden oder sowas verloren hinten raus. Die sind ja nur mit ein bisschen 7 oder 8 Sekunden sind die, glaube ich, reingefahren in den Poggio, wenn ich mich nicht irre. Also auf jeden Fall unter 10 Sekunden. Also wenn ich mich daran erinnere, also ich glaube, es war relativ wenig. Und Poggi musste dann ja direkt all-in gehen am Anfang vom Poggio, um den Vorsprung wieder auszubauen. Aber Mathieu, hast du ja vorher schon gesehen, dass der am Limit ist und da so sich so reinzuhängen, das, also ja, der hat wahrscheinlich auch gehofft, dass es irgendwie reicht. Aber da, das fand ich schon, also das Richtige natürlich am Ende von Pidcock, aber er war auf jeden Fall bold, da so, ja, gut, so schon so früh machen. Zu pokern.
Also, willst du dann wieder halt den, also ich finde es gut, wie er gefahren ist, weil klar, du kannst jetzt sagen, okay, ich fahre jetzt auch voll mit, dann werde ich mindestens Dritter, aber das ist, glaube ich, nicht so sein Ding. Also er hat ja auch nach dem Rennen im Interview gesagt, dass er vorwiegend enttäuscht ist. Er hat so ein bisschen dann ja quasi in Kontext gesetzt, ne, dass er eigentlich nicht wirklich enttäuscht sein kann, ne, gegen Tadej Pogacar zu verlieren. Aber im Prinzip ist er es schon. So, und ich glaube, das ist dann eher so eine Mentalität, die sagen würde, ich will lieber gewinnen, als Dritter zu werden. Oder also ob ich jetzt 18. oder Dritter wäre, ist, glaube ich, ein Tom Pidcock relativ egal. Das merkst du ja auch so an seine ganze Karriere lang. Ne? Also er hat ja schon immer so die Freiheiten genommen, sich auf spezielle Rennen vorzubereiten, auch seine Mountainbike-Titel zu holen. Ich glaube, der fährt nicht Rad, um Ergebnisse einzufahren, sondern er fährt wirklich Rad, um Rennen zu gewinnen. Und dafür, finde ich, hat er es dann alles richtig gemacht, vielleicht bis auf die letzten 300 Meter.
Ja, aber ja, die Poggio fand ich da Mathieu, wie du auch schon meinst, Basti, das war echt stark so, dass er, der ist ja wirklich alleine rumgefahren, komplett ohne Motorrad. Das einzige Motorrad, was man gesehen hat, was war an der Straßenrand stand und mal kurz gefilmt hat, wie er vorbeigefahren ist. Dafür ist er echt noch gut gewesen, fährt auch noch Top 10. Aber ja, es ist jetzt am Ende dann irgendwie so gewesen, aber der Sprint, also ich fand die Abfahrt von Pogacar auch extrem gut. Also wie er den Poggio runtergefahren ist, also dass er...
Pidcock hat nie überlegt, irgendwie vorbeizugehen und ihn, man hätte ja denken können, der will ihn vielleicht bergab unter Druck setzen, so wie man Pidcock kennt, aber das hat der sich da wahrscheinlich auch schon vorher aus dem Kopf geschlagen oder währenddessen.
Ja, das war auf jeden Fall stark. Ja, und der Sprint war... Es hat Poggi halt richtig gut gemacht, ne? Muss man halt schon sagen. Also das hat er erst zu tun, als wenn du aufmachst an der Bande rechts und dann machst du es doch nicht richtig auf und dann muss er außen rum. Das war schon...
Da weiß ich nicht, ob er das extra gemacht hat, aber eigentlich hätte da schon klar sein, also Pidcock hätte von Anfang an außen rumfahren müssen.
Ja. Ne? Das hat er auf jeden Fall, das weiß er, glaube ich, auch, dass er das falsch gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er rechts vorbei wollte. Sah schon so aus auf jeden Fall.
Ja,
ne? Klar.
Das fährst du da ja nicht. Ja.
Und aber klar hätte er auch einfach eröffnen müssen? Denkt ihr, er hat noch gewartet? Oder?
Was ich daran irgendwie auch komisch finde, ist, dass, also das ist ja so ein Sprint, wo man auch, also ich meine, das weiß Pidcock ja auch, so aus so vielen Erfahrungen mittlerweile weiß, bei so einem harten Rennen, dass der da vorne ist, in der Regel immer einen Vorteil hat. Also da kannst du, gibt es ja haufenweise Beispiele dafür auch, ne? Dass diese eine, das eine Radlänge halt einfach dann vom Vorteil ist. Und dass er das nicht, also dass er da ihn nach vorne gedrängt hat, was hat er ja gemacht, weil er den letzten Kilometer nicht mehr geführt ist.
Mhm. Ja. Also, gut, aber ja, Pidcock hat natürlich auch einen guten Antritt, ne? Und er hat aber auch durch seine Statur auch einen guten Windschatten nochmal bei einem Tadej Pogacar. Ne? Also ich glaube, so ein Mathieu wäre den Sprint wahrscheinlich eher von vorne gefahren.
Dann war es einfach nur die Seitenentscheidung, die falsch war.
Ja, gut. Ich meine, das ist aber das auch dann, knapp. Muss man sagen, ne? Nach 300 Kilometern und mit so einem harten Finale, einfach das bisschen mehr Konzentration, was du dann noch hast, das macht dann einfach den Unterschied auch mit, ne? aus. Und das entscheidet dann über Sieg oder Niederlage in dem Sinne. Von daher kann man jetzt auch sagen, ne, hätte er besser links angetreten, aber hat er nicht. Ne, also
hat er nicht.
Wahrscheinlich auch aus einem Grund nicht, weil er vielleicht nicht mehr so ganz, ganz frisch war am Schluss, was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist. Und so war es doch trotzdem immer noch
ein guter Sprint.
Vielleicht sehen wir jetzt Tadej Pogacar nie wieder bei dem Radrennen, wäre auch nicht schlimm.
Er sah auf jeden Fall nicht so glücklich aus da im Ziel, wie er über seinem Rad lehnte. Und ja,
aber das Interessante dahingehend ist auch, was ich jetzt bei zwei Leuten schon gehört habe, die Analyse fand ich eigentlich interessant, dass Pidcock das Rennen gewinnt, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt gesunken, dadurch, dass Pogacar vielleicht nicht mehr fährt. Weil,
hat er selber ja auch gesagt, ne? In dem Interview. Ja.
Ach so, ja, das weiß ich gar nicht. Weil schon
ich fände es übrigens scheiße, wenn Pogacar jetzt nicht mehr kommt. Also ich glaube, der wird vielleicht jetzt erstmal auch wirklich nicht wiederkommen zu dem Rennen.
Also Kontext dazu, er hat es gesagt. Er hat es wohl zu Pidcock hinter der Ziellinie gesagt, ich werde hier nicht mehr herkommen, und wollte Pidcock wohl damit signalisieren, so jetzt kannst du das Ding nächstes Jahr gewinnen.
Kannst du selber an der Skipresse attackieren gehen. Ich würde ihn gerne wiedersehen und ein paar weniger Motorräder am Radrennen, weil ich glaube auch nicht, dass er nochmal so, ich glaube, so heiß auf das Rennen könnte er sich auch nicht mehr machen. Ne? Könnte es immer gut fahren, immer als Favorit mit reingehen, aber ich glaube so mit der letzten Konsequenz, ich glaube, wenn er jetzt, sagen wir mal, das Rennen findet nächstes Jahr genau so wieder statt, da steht er nach dem Sturz nicht so schnell auf, oder?
Der war, glaube ich, zweimal die Woche, wenn er zu Hause war, anscheinend da, ne? Ist das Ding immer wieder mit Moped da, also mit Motortraining irgendwie rumgefahren. Deswegen ist er ja auch die Kurven da vom Poggio runtergefahren. Der ist ja diese Blindspot-Kurven, wo du eigentlich weißt, dass nichts passiert. Aber so fürs Gehirn sehr schwer zu sagen, ich bremse jetzt hier nicht, weil du einfach nicht siehst, wo du hinfährst. Da hat er Loch zu Pidcock gemacht zum Teil. Und das fand ich dann schon beeindruckend. Und
kennt Pidcock die Regel noch nicht.
Ja, stell dir mal vor, der gewinnt jetzt noch, also es gibt ja ganz viele Gerüchte jetzt schwer, ne? Wenn er jetzt Roubaix gewinnt, dass er dann sagt, ey, ich will dann alle Grand Tours in einem Jahr gewinnen. So, das ist so, vor allem bei dem ist ja auch alles möglich. Und ich habe jetzt natürlich nicht gegoogelt, aber wahrscheinlich hat Eddie Merckx irgendwann auch schon mal alle 5 Monumente gewonnen. Oder alle 4, wie Andi sagen würde. Aber es ist, ich finde es irgendwie geil, dass wir im modernen Radsport jetzt eine Person haben, der tatsächlich in der Lage ist, all diese Radrennen zu gewinnen und irgendwie das auch immer spannend macht. Weil jetzt Roubaix, das ist ja die nächste Riesenbaustelle für ihn, das Ding zu gewinnen.
Es fehlt noch Roubaix, die Vuelta und Olympia an wichtigen Radrennen. Sonst hat er alles gewonnen.
Ja, und ich finde es, wie gesagt, ich feiere es, ich finde es geil. Und ich habe mich auch gefreut, dass Pidcock nicht gewonnen hat, weil ich es einfach gut finde. Also nicht, weil ich irgendwas gegen Pidcock habe, aber ich finde, so mit allen drumherum, ich mag es, wenn Leute so viel Passion in so ein Projekt reinlegen, obwohl die eigentlich schon alles gewonnen haben. Mhm. Also der kann ja irgendwie fast alles gewinnen, was er will, so ungefähr. Außer jetzt im Massensprint.
Ja, und sich Pidcock dann so ist ja noch ein bisschen jünger und so.
Ja, das ist aber sich dann Pidcock wird sich da nie so reinhängen, wie er es gemacht hat. Das ist ja absurd. Jemand, der eigentlich die Tour gewinnen will, verbringt so viel Zeit damit, sich diese beschissene Strecke die ganze Zeit immer wieder anzuschauen, damit du jede Kurve richtig fährst. Damit du
gut, ist weißt, natürlich bei ihm zu Hause um die Ecke.
Aber ja, aber der war jetzt auch schon 3-4 Mal bei Roubaix.
Ja. Weißt du, also stimmt, der ist diese Woche zum Beispiel auch wieder da gewesen schon. Ja.
Und ich finde das so, ich finde das so geil. Deswegen, ja,
ich finde es cool, dass er gewonnen hat. Ich finde Pitbull krass, dass er, der ist ja wirklich so, der ist dann irgendwie 2 Tage später ist er schon wieder bei Katalonien am Start, ne? Oder einen Tag später.
Das machen aber viele.
2 Tage später.
Ja, habe ich, also das haben früher auch schon viele gemacht. Auch
oder als er da letztes Jahr von Lombardei-Rundfahrt zurückgeflogen ist, um Gravel-WM zu fahren, so am nächsten Tag. Auch verrückt.
Das war ja schon Urlaub.
Ja. Aber also noch eine Sache.
Bisher, ja? Ich wollte ja, nur ein bisschen hier Statistiken.
Ja, bevor wir da hinkommen, ich glaube noch erwähnen, ich weiß nicht, was ich mitbekommen habe, er ist auf jeden Fall mit einem gebrochenen Rahmen gefahren. Und auch hinten quasi die Sitzstrebe, und sie ist auch nicht die dickste. Der kann schon auch schon mal schief gehen in so einer Kurve.
Kann dumm laufen.
Das ist dann wegknickt, wenn es schon mal angebrochen ist und man hat den Crack wohl auch richtig gesehen. Und mit einem 56er Mono-Kettenblatt. Ist also, das, also wir sind mal, also die, klar, es ist kein mega schweres, bergiges Rennen. Aber ja, weiß ich nicht.
Besser 56 ist groß. Chitresa und Poggio sind 40er Schnitt, muss man mal dazu sagen, ne?
Ja, aber 56er ist halt auch groß, ne? Also, ja, hat er hinten auch nur einen 11er.
Und schmalere Reifen.
Und genau, dass sie das ausgerechnet haben anscheinend, ne, dass er 28er anstatt 30er fährt, weil das nochmal aerodynamisch einen Vorteil gibt.
Ich bin ja jetzt mal sein
Laufradsatz.
Haben sie gesagt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Genau das gleiche Robé hat er anscheinend ja auch schon zu seinem Mechaniker ja auch schon gesagt, ey, ich hätte gerne die Laufräder, das Rad und die Reifen zu Hause, damit ich damit jeden Tag trainieren kann. Mhm. So, ja.
Ich meine, das kann ja Paul vielleicht sagen. Ich bin gestern mal so Pogis, in Anführungszeichen, Pogis Laufräder-Test gefahren mit dem 28er Reifen. Es rollt schon gut.
Ja, also mit Basti bei Grund,
da macht genug, gar keinen, ne? 150er ja. Durchschnittspuls.
Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also wir haben ja beide das gleiche Rad. Klar, ich bin ein bisschen größer als Basti, aber Gewicht sind wir jetzt nicht so weit auseinander. Irgendwie so 2-3 Kilo. Und Bergrunter war das echt unangenehm. Also das macht keinen Spaß mit Basti Bergrunter, weil der rollt einfach weg. Das ist wie so eine Kanonenkugel. Der ist einfach weggerollt. Der hat sich so reingezackt.
Wer weiß, ob ihr im Gewicht so weit, nicht weit auseinander seid.
Doch, doch.
Und wer weiß.
Ich bin ja jetzt gewogen und ich glaube, ich bin gerade wirklich leichter als da, wo ich gewogen wurde.
Ja, auf jeden Fall, neben Basti komme ich mir echt vor wie ein Hobbyfahrer auf irgendeinem Rad, was nicht gefittet ist.
Ich habe ja noch gefreut, wenigstens, dass ich dieses eine Talent wenigstens habe, dass ich wenigstens aerodynamisch bin.
Ja, das ist echt unangenehm. Auch hinter dir fahren, das macht keinen Sinn.
Ja, aber wenn du 100er Puls hast, ist doch eh egal.
Ja, aber ja, egal. Na gut,
hier nochmal ein bisschen Statistiken. Es gibt nämlich schon 3 Fahrer, die jeweils alle Monumente gewonnen haben. Nämlich neben Eddy Merckx sind das noch 2 weitere Belgier, Roger de Vlaeminck und Rick van Looy. Und Eddy Merckx hat das Ganze sogar 2-mal gewonnen. Also der hat schon 2-mal alle Monumente gewonnen. Und noch mehr. Und ich hätte jetzt ja gedacht, der hätte öfter die Flandern-Rundfahrt gewonnen, aber hat er nur in Anführungszeichen 2-mal. Jetzt 7-mal Sanremo gewonnen. Also.
Ja, wir haben schon wieder Verspätung zum Gast, ne? Aber gut, jetzt kommen wir nochmal kurz aufs letzte Dings, aufs Feld hinter den Favoriten, also hinter Pidcock und Pogacar zurück, wo dann Van Aert nochmal aus dem Feld rausfährt und Dritter wird. Also da kann man hoffen, dass auch Van Aert eine stabile Form nach Roubaix mitnimmt. Und Mats fucking Pedersen gewinnt dann noch den Sprint aus dem Feld dahinter, der einfach noch gar kein Rennen gefahren ist dieses Jahr und jetzt irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt 2 Monate einen Bruch auskuriert hat. Ich, so geil ich das auch finde, dass Pogacar in der Lage ist, alle zu gewinnen, will ich trotzdem, dass Roubaix jetzt jemand anderes gewinnt. Also bitte, Mathieu van der Poel, Mats Pedersen und Wout van Aert, gebt euch bitte Mühe.
In ist mir 3 scheißegal, Wochen. Wer da gewinnt. Hauptsache, der Sieger steht nicht 80 Kilometer vom Ziel fest.
Ja.
Ja, gut, da stand es aber noch nie bei Roubaix. So.
Ja, ja, gut. Weil du nie weißt, ob die Reifen halten, aber ansonsten. Ja, ich meine, Tadej Pogacar hat, glaube ich, auch dieses Jahr erst 2 Radrennen, oder?
Ja, kann sein.
Also.
Strade und Sanremo, ne?
Rennen fahren ist nicht immer gut.
Nee,
wie, ey. Da gibt es doch diesen Spruch, so Wettkämpfe machen den besten Trainingsplan kaputt.
Ja, und das siehst du bei, ganz, ne, nochmal, ne, diese, wie viel Energie der in dieses beschissene Rennen reingesteckt hat. Ich finde das so geil. Und jetzt auch in Roubaix. Der wird auch Roubaix noch gewinnen. Also das wird passieren.
Wenn er jetzt gewinnt, dann hat er es wahrscheinlich auch verdient, ne?
Weil jetzt fährt er auch auf dem Aerorad, letztes Jahr ist er noch nicht gefahren. Also es sind alles so Dinge, wo der auch noch dran schrauben kann. Er wird auch noch besser mit Kurskenntnis, das Team wird nochmal besser dran. Also ich finde es geil, wenn wir quasi unsere Generation Außenfahrer haben, wie die etwas Älteren unter uns sich immer also feiern, dass wir Eddy Merckx irgendwie live verfolgen konnten. Deswegen.
Ja, haben wir noch was zu erzählen? Dann bringen wir unseren Ben jetzt kurz unter.
Hallo mal wieder in den Besenwagen. Wie ihr seht, nicht mehr zu Hause, sondern im wunderschönen Piemont. Coppi Bartali fängt morgen an. Bevor ich es vergesse, als allererstes von unserem Arzt Hauke, liebe Grüße an Felix, sein Cousin, wie er es gesagt hat, der regelmäßig Besenwagen hört, wollte ich jetzt erstmal einwerfen. Damit habe ich mein To-Do erledigt. Und ja, was gibt's Neues bei mir? Ich hatte eine wilde Fahrt bei der Strade Bianca. Es war sketchy und hat richtig Spaß gemacht, bis ich leider im San Martino-Segment einen Platten gezogen habe und dann das Rennen mehr oder weniger vorbei war, wenn man da an der entscheidenden Stelle anhalten muss, beziehungsweise auch gar kein Auto hat, dann wird's schwer. Aber bis dahin lief super. Ich habe viel Zeit vorne verbracht, war eigentlich immer unter den ersten 20 positioniert in allen Sektoren. Und ja, ich hatte als ehemaliger Mountainbiker extrem viel Spaß. Und danach musste ich ja auch den Besenwagen leider pausieren. Ich habe eine kleine Magen-Darm-Geschichte gezogen nach der Strade. Da sind wir auch nicht vorgefeit, aber es war nur ein Tag. Nichtsdestotrotz fiel das genau auf den Tag der Aufnahme und deswegen habe ich mal kurz ausgesetzt. Jetzt bin ich aber wieder zurück aus dem wunderschönen Italien und mir ist aufgefallen, dass ich dieses Jahr noch kein einzig anderes Land bereist habe, außer Spanien und Italien und dass sich da bis Juni nichts dran ändern wird. Ich habe jetzt einen sehr, sehr langen Block hier on the road, wie man so schön sagt. Ich bin jetzt bei der Copy. Von hier aus geht's direkt ins Höhentrainingslager und von dort aus dann weiter zur Tour auf die Alps. Dann ein paar Tage zu Hause und dann habe ich nochmal einen schönen Italienurlaub hoffentlich im Mai. Drückt uns schon mal die Daumen, dass das Wetter halbwegs gut ist. Das ist wie immer, wenn man in den Urlaub fährt, das Allerwichtigste. Und ja, das ist jetzt so erstmal der Plan für die nächsten Wochen. Aber wie immer ist das Beste im Radsport, Schritt für Schritt zu denken, gar nicht so weit nach vorne denken. Ich konzentriere mich jetzt auf die Copy und dann darauf, dass ich mit Sack und Pack irgendwie hier von Italien in die Höhe auf den Teide komme. Das wird, glaube ich, auch das letzte Teide-Camp unseres Teams in diesem Jahr sein. Danach wird es irgendwo anders hin verlagert. Aber ja, ich weiß noch, ich war schon mal in der Giro-Vorbereitung 2022 in der Sierra. Da hatten wir mehr Skipiste als Rennrad Eldorado. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir jetzt auf dem Teide sind. Und ich freue mich drauf. Mir hat das im Januar extrem gut gefallen auf Teneriffa. Und ich kann das für alle, die mal Bock haben auf einen coolen Radsporttrip und die Höhenmeter vielleicht nicht so fürchten, sag ich mal, kann ich auch Teneriffa sehr empfehlen. Ist eine tolle Insel und bietet echt einiges. Also wer auch immer da schon mal geliebäugelt hat, den Trip zu machen, kann mir gerne auch auf Instagram schreiben. Dann schicke ich ein paar Impressionen. Ich bin jetzt 3 Wochen oben, habe ein bisschen Zeit. Und ja, vielleicht kann ich auch den ein oder anderen Reiseführer-Tipp noch geben. Ansonsten hoffe ich, dass erstmal bei euch allen alles gut ist, dass ihr die verrückten Rennen, die jetzt in den letzten Wochen waren, alle gut verkraftet hat. Also Strade und Milan Sanremo war natürlich extrem großes Spektakel und ja, richtig cool, mal von außen anzuschauen. Ich hoffe, dass die Radsportsaison genauso weitergeht und auch wir als Team jetzt demnächst wieder weiter für Furore sorgen werden. Bis dahin, erstmal wie immer, alles Gute, bleibt heile, fahrt ein paar Kilometer für mich mit, weil ich werde mehr Höhenmeter als Kilometer sammeln in den nächsten Wochen. Und haltet die Ohren steif. Euer Ben.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
So, heutiger und dauerhaft regelmäßiger Partner vom Besenwagen ist Gonzo. Und ich klicke hier gerade drauf. Besenwagen hat hier jetzt special auf der Gonzo-Website eine eigene Highlight-Page bekommen. Besenwagen approved. Also Sachen, die uns besonders gut gefallen. Ich klicke da jetzt mal drauf. Und wer mich kennt und öfters mal meine Stories guckt, Gonzo-Hosen werden seit Ewigkeiten gestylt, aber selten Trikots, was daran lag, dass es Gonzo nach unten hin nur bis S gibt und ich nun mal XS trage. Und das gibt's jetzt. Es gibt jetzt Männer-Trikots in XS, also auch hier einige Trikots schon auf unserer Seite drauf. Und die gibt's jetzt in XS, worüber ich mich besonders freue.
Ja, nach oben hin war Gonzo schon immer sehr gut ausgestattet. Da geht's nämlich bis mehrere XL, was mir jetzt ganz gut gefällt. Und das Einzige, was mich immer so ein bisschen gestört hat, war die mangelnde Farbauswahl. Aber da gibt es jetzt auch neue Sachen, sowohl im Trikot als auch im Hosenbereich. Also farbige Hosen gibt es jetzt neu in Gold und auch in Blau. Also wer sich so eine goldene Hose mal zulegen möchte, kann das gerne tun. Und ja, es gibt auch so ein paar Grafikprints, die jetzt auf dem Trikots drauf sind. Gefällt mir zum Beispiel ganz gut. Bin so ein bisschen weg von diesen unifarbenen Trikots.
Noch ein Highlight gibt es jetzt relativ neu bei Gonzo. SQ-Lab-Hosen Cargo für Frauen und für Männer. Und das Besondere an der ist, die SQ-Lab-Hose ist ja so die schnelle Hose eigentlich. Und da ist jetzt diese Tasche, die es an beiden Seiten gibt, die ist nicht in so einem Mesh. Also sieht nicht nach Cargo-Hose aus. Wenn du nichts drin hast, dann sieht es wie eine ganz normale Rennhose aus. Das finde ich ziemlich gut. Es gibt mit Besenwagen immer einen Code. Ich werde öfters mal gefragt. Merkt euch das. Der Code ist Besenwagen. Der ist wirklich nicht schwer zu merken. Ihr könnt hier auf unserer Highlight-Page und auf der ganzen Gonzo-Page Sachen in Warenkorb packen, Code Besenwagen eingeben und ihr bekommt 30%, wenn das mal nichts ist.
Das ist natürlich ein überragender Rabatt auf überragende Produkte. Also schaut es euch an. Wir verlinken die Landingpage für unsere Highlights auch nochmal in den Shownotes.
So, again in English, picking up our guests of today. And we don't know each other at all. My two colleagues know you already. And I just looked up a few things about you and I picked out four things I will tell to our listeners before we start and get into details. You've been a former basketball player. You were president of the, let me read it, Union of European League of Basketball from 2016, I can read. Then the topic of today, or the reason why you are our guest today, is you are the CEO of Flanders Classics since 2018. And the fourth thing is you are one of the people that I think most look forward to the upcoming 32-inch bikes. yeah, we welcome today Thomas Vandenspiegel, I don't know how it's pronounced, CEO of Flanders Classics. Welcome on board the Besenwagen.
Happy to be here.
Yeah.
All
right, Thomas.
Hey, guys.
Before we start, I was actually really interesting to find out what else you're doing besides being the CEO of Flanders Classics. Do you still work for the European Basketball Federation Association?
It's a it's an elected position. And I'm still president. It's changed names this year. And it's just called European Basketball Leagues. But for example, the the BBL, the German Basketball League, is one of our members, and so most of European countries, and it's a lobby and political organization within the basketball landscape. It's my way of giving back to the sport where I come from. And of course, it's a lot of stakeholders within the sports business are between sports are very often the same. So people that I meet in basketball, I meet them again in cycling. I'm also involved in quite some football professionally. And so all of these, I try to connect dots and try to get it to know as many people as possible. And sometimes someone I met in basketball is also very useful for our cycling activities and vice versa. So it's a sports business type of thing.
Yeah. How did you come in touch with cycling?
I'm Flemish.
You're Belgian, so... So, but did you do cycling when you were younger or always basketball?
I was a huge cycling fan, being from Ghent, being from the heartland of cycling, of course. And then I became a basketball player, but we watch every race, basically. And I was always a big fan. And then after my career, I ended up in... on the business side of sports, and at a certain point I started being responsible for the Bacala Academy, which is the high performance training center that was a philanthropical gesture of Zdenek Bacala, the owner of the Quickstep team at the University of Leuven. And I was running that center, and of course a lot of athletes from a lot of disciplines were coming there, but mostly from cycling. And Patrick Lefebvre was on my board, and that's where I came closer and closer to cycling, until the owners of Flanders Classics asked me to take the jump to Flanders Classics in 2018.
Can I ask a maybe stupid or naive question? Like, you were a professional basketball player, national team, everything, and now afterwards... Like, you are not too old already. I think 47.
Yes.
You look still okay.
Thanks.
but you quit your career, and now, okay, you were running this academy, then president of this league, and then CEO of Flanders Classic. How do you come on top of all these organizations? Do you have compromising material about the people?
I worked my ass off, to be honest, to come here, because a lot of former athletes come to me for advice on how to do the conversion from being a professional athlete to the business side of things. I think one thing is I worked my ass off. The other thing is I think I put a lot of energy in a network and into know people. And I just I think I'm just quick with these things, and I have to say that the passion for the business side of sports was already there during my career. So this was also kind of a dream to be able to work in sports after my career. If you would have told me when I retired 12 years ago that I would have been the boss of Tour of Flanders and all these other things, I would have started laughing, I think. But at the same time, it's just like, it's a lot of common sense and just being passionate about what I do. But sometimes, like days like these, and Andy knows how crazy this period of the year is for us. Days like these, I would wish to have 48 hours in a day instead of 24, because a lot of things come together. But at the same time, it's just a lot of fun, to be honest.
Yeah. Because it's not only the Tour of Flanders that you guys are organizing. It's a couple of more races plus all the what it's called in English, the
cyclocross races and the sportives. Yeah, we run about 70 events, all cycling on a yearly basis. So that's more than one on average every week. Of course, not all of them are as big as the classics that are coming up, but it's quite an organization. But I think we're a very well-oiled machine right now.
You're doing only cycling?
Yes, for now.
Because there's a big rival. It's Golazzo. They do more than cycling, I guess.
Yes, we are much bigger than them in cycling. Of course, they're more of a mass participation company, I think, than we are. We are very focused also on the professional side of things. But okay, we look. If you ask me, who our competitors are, it's more ASO and RCS than any others today in the market. And of course, they're much bigger, but I just think that we are fresher and a little bit more innovative and trying to change things a little bit more.
Yeah, before we come to that point of like being innovative, because like you also changed the course of Flanders and so on, but is it actually, so you're being in basketball, you're still in basketball, but now you're also in cycling. Does it actually matter that you have any connection to a sport as a business person to run the business? It's like, say, now going maybe into like skiing, could you actually run like a ski business?
For sure.
Because in the end, business is business.
I think so, yes. I think it's harder to make the switch from a non-sports environment as an executive to a sports environment, because sports is super specific. But once you have that experience and you understand how it works and what the ecosystem looks like, most of the ecosystems between sports are very similar, to be honest. I think cycling is a little bit particular because you have this, difficult situation where you have teams and organizers, while normally most of the time that those are one. it's a little bit more specific, but the landscape is what it is, and your business models and your revenue streams are the same, and it's sponsorship, it's media rights, it's, and all of these people out of your organization, they're sometimes the same for different sports. So I think switching between sports is hard. Switching between the real world and sports is harder.
Yeah. Mm. And do you think that cycling is still like a backward sport, like on the marketing side and on the business side, how it's run, so that we are not on the same level as like basketball, football?
I think so. Whatever. I think so, but we're also, we cannot overestimate how big we are. If you ask a person from Belgium or a person from a big cycling market, they think that cycling is a global sport, but we have to realize that we're not a global sport compared to some of these other sports. And I'm not just talking football, I'm also talking tennis or basketball or all of these sports. But I think we have the potential to be that and to be a global sport. But I think there's a lot of good initiatives in cycling. The only problem that we have is at many levels that we have a lot of fragmentation. And it's not just, it's in general, because we also do cyclocross, we do some gravel, we do some, and we see the same type of issues raising in all the different disciplines. And I think fragmentation is what we struggle with the most as a sport, when it comes to too many race days, too many teams, too many this, too many that. And I think it's a really, I think that's the biggest issue, that we are not able to be all on the same page about a lot of things. We can agree on it when we sit around the table until we have to make it concrete, and then everyone just looks out for themselves again.
Why do you think it's that case?
I think because historically it's grown this way, so it's very hard change. I think of all the sports that I've been active in, I think cycling is the hardest to change things, because it's a very conservative sport. Every time you change something, it's like a disaster. It's like really big if you change something to the sport, which makes it also beautiful, because I think the heritage of the sport is really important, and there's not a lot of sports that have that heritage. But I think we have to avoid that this heritage stands in the way of making it future proof. If you see all the sports and also the participation of young people and going into sports is changing today, and they're looking for different experiences, and the money goes where they see that sports are becoming future proof. And I think we have to be careful with cycling that we are we're not stuck in all of this historical discussions and that way prevent investment from coming into the sport. I think also another issue is, of course, and it's the elephant in the room, but everybody knows that, of course, we have an almost monopolist in the sport with ASO. And I'm not saying that if I was in their shoes, maybe I would do it the same way and I would try to keep what I have as well. No, I don't think so. I would still change things, try to change things, but but they are really like trying to keep control over the landscape and over the mechanisms. And I think if you have that position in the market, you can do that. And it's very hard, of course, also to challenge that. And and we keep trying.
So let's stay here in detail.
So one additional question to that. Do you think that's harming the sport actually? So that it kind of like puts a stop sign towards the growth of the sport? Like,
I think so, yes. I think we hit a ceiling every time because of that. And that's why I say, I don't know if I would have their company, maybe I would be protecting what I have as well instead of trying to change the sport. So I'm not trying to throw rocks at them here or to blame them. I think we would do it differently, but it makes it very hard to change things. Yes,
but let's go into that. What would you change? Like, if you were them, if you had to say anything besides them, of course, what would you change now in the sport?
But I think the value proposition that we have. Well, that's a very ugly word, but. What we bring to the fans today is too complicated, too fragmented. We have a top tier level of almost 200 race days. If you want to bring fans into the sport that know nothing about cycling, it's near impossible today, because our calendar is very unstructured, too big, too many races. If you're a fan, it's nice. You can watch cycling every day. But for new fans to understand the fact that you watch a World Tour race on a Sunday somewhere, you're like, oh, nice, nice. And then you check results and you see, oh, there was another World Tour race somewhere else in the world. Like I always say, imagine that there's a Formula One race at two locations at the same day. It makes no sense. Or that on the Friday, Max Verstappen, he has a Formula One race on Sunday, and on Friday he goes ride some kart somewhere. Because he likes to do some kart and he goes to a third or fourth tier race. Like you kill your product that way. Like you need to create a clear proposition to the fan. So if you ask me, but of course we all need to agree on this, but I would already cut the 200 days into half today. So at least that you could create some kind of calendar that everyone can understand. So that would be my first try. And ASO controls almost half of that calendar, just to make it clear. Like ASO, RCS and us together, I think we control about 80% of the calendar today.
Yeah. I mean, that's not a new idea, or your idea, right? It's something that's
it's not
been
new.
Brought up all the time.
Let's say that at Flanders Classics, way before my time, there was a lot of discussions with a lot of international stakeholders already about a reform. My partner, who was already involved from the start in 2006, 2007 at Flanders Classics, he makes fun of me because he says, I've been having these same discussions since 2006, and now we're 20 years later, and for the last 8 years, you've been doing it. And the discussions are still the same. I have to say that there is some momentum today. There is a lot of talks at a lot of levels. I think also the UCI is showing a will to have some type of reform because they realize that something needs to happen. I have to say that a lot of teams have professionalized a lot over the last years, and the last evolution that we've seen, where big brands start to buy teams instead of just putting tens of millions of sponsorship into them. I think you can see signs of some type of not a revolution, but an evolution. So I think that it's going to happen. At a certain point, we will see a reform that I hope everyone will benefit from. And it doesn't mean because of that you wanted a strong top tier that you have neglect, because that's what a lot of people are afraid of, that the other races would disappear. Or I think there's room for everyone. I always say there's room for a Champions League, there's room for a Europa League, and there's room for Conference League. You just need to structure it right. Mm. Like if you watch TV on a Tuesday and you see football, you know it's a Champions League. If you see cycling, you have no clue what you're watching, probably. Yeah. Whether it's a Pro Series or a World Tour at one point, you don't know. Like so I can talk for hours about this, but let's see where we're going. I'm happy to see that like a lot of noses start to be in the same direction.
But you also think that's the case because so much external money is coming into the sport, such as Lidl and other big companies coming in, which have like another mindset, probably also other goals than maybe the UCI has and the SISO has. They want to market more, they want to reach more people, so therefore the sport actually has to change to reach more people.
Absolutely.
So do you think that pressure will help as well?
Well, I think that's pressure on that side, with the Red Bulls and the Lidls and the Decathlons. On the other side, there's a lot of pressure as well. There's a lot of private equity investments that are looking at cycling and that are just waiting for the right moment and the right proposal to bring a lot more money into the sport. There's been a lot of talks over the past years, but everyone's looking at cycling because the whole industry is probably like the professional cycling is worth about, I would say today, everything together, probably between 4 and 5 billion. But the whole, like the bike industry as a whole, is like 50 or 60 billion. So there's still a big gap between that. So you can see that there's a lot of upside with professional cycling. So everyone, also all these private investment funds, they know that there's a lot of upside. So everyone's just waiting. And I think the fact that these big brands start to see it as well right now will raise the pressure for sure. And we'll make sure that we might have this conversation again in a couple of years and the whole landscape might look differently.
Yeah, I mean, there were already a few people, let's say billionaires, that were pushing towards those reforms, you know. I mean, Stanek was one of them.
Yeah.
I remember the guy, what's his name again? Saxo Bank.
Tinkoff.
Tinkoff, yeah, of course. I mean, those were a few, let's say a handful of teams that were already trying to do that. But now, for sure, it's different when there's big companies behind it. There's a little bit more power involved in that.
Yeah, and a lot of credibility. Like what Red Bull has done for sports, for themselves, but also for sports, cannot be neglected. And if they are as motivated as they seem today to do the same thing in cycling, then everyone needs to be very open to that and to embrace that and to see how we can benefit from that as a sport.
Yeah, I mean, you almost answered my next question, because I think you were one or the first organizer that was supposed to be part of one cycling project. I mean, I know you guys all signed an NDA and you can't really talk about it, but I guess that's one of the reason, or maybe the reason why you said, okay, that's interesting, because you actually want to change the structure of the sport.
Yeah. I think we're also in it for not just for commercial purpose, but also we want to be in the picture the day the sport changes. I think we're also in it for impact, and we really want to be part of bringing this sport to the next era. At the same time, we've always had good relationships at all levels, and we always try to be in the middle of the bed with the UCI, with the teams. We always try to to be constructive and friendly and have an open dialogue. And I think One Cycling was a very good opportunity. Of course, we all kind of maybe made some strategical mistakes, and it's very hard when you have so many stakeholders to all get on the same page. But at the same time, I think One Cycling was some type of wake-up call for a lot of people, and still is, because I still think it shouldn't be One Cycling. But the day the reform comes, I think it's still instigated a little bit by One Cycling. And I think we want to be close to that, but we also want it to happen with the governing bodies, and because we think that the sport needs a structure. We're not the ones that are that would be very happy if people would start talking a breakaway type of live golf type of product. Or I think the sport needs a structure and needs a regulatory body, and so I think that's important as well. So it's challenging, and it's time consuming, and a lot of meetings and a lot of resources. But we hope that in the end it will be worth it to be that close to those type of projects.
The race calendar reform was also part of the, I don't know if you've read it and if you guys still remember it, the Rafa a few years ago, they did like a roadmap for cycling in the future, right? And the second thing was, or one of the other topics in this roadmap was to reform or change the way cycling races are happening. And I think when I think about it, I think Tour of Flanders is a perfect example that went from A to B in the past, I think until 2011, and then changed and now has like a, yeah, still A to B race, but with, you know, with the laps with Quaremont and Paterberg and those.
Yeah. It's very funny that you mentioned the Rafa roadmap, because I'm sitting at home right now, so I'm at my desk at home, but I was in the office earlier today, and I could have, within arm's length, I could grab it and show it to you. It's still on my desk. It's been sitting there since it came out, and a lot of the things that are in it are part of what we do today. The fact that we do loops in all of our races is about fan experience. We don't want people to be sitting 6 hours next to a road for 30 second spectacle. I think that's also not in line with what young people are looking for today. But also, it's a new revenue stream. It allows us to organize hospitality, to do a lot more stuff around the races, also from a mobility perspective, because organizing races becomes more and more challenging, because there's more and more cars, there's more and more road furniture. So the smaller your surface is on which you have to organize, the easier it gets to get it organized from a logistics perspective. So all of these things that are things that we really take them in, and we really try to. And we started with Tour of Flanders with the loops, but if you look at all of our races now, and the more and more you see other races doing it as well, you start from point E and then you go closer to the finish, but then you start doing loops there and you create some type of stadium, or you try to create a stadium experience. If you've been to Quaremont, like on average we have probably about between 50 and 60,000 people there every year. It's a some type of stadium experience. People come in the morning, have fun, stay all day, and it's free. So it's something that we try to keep building on.
How important is the hospitality part for you business wise? Like, so is this actually like a quite big income from that?
It is on Tour of Flanders, because I think we're probably one of the biggest hospitality events, I don't know, in Europe maybe. On one day we host, I would say, about 15,000 VIPs on different locations. On Tour of Flanders, it does generate quite some revenue, but Tour of Flanders is Tour of Flanders. Like, it's like I always say that in the Flemish speaking part, in the northern part of Belgium, you have Tour of Flanders, where everybody wants to be. In the southern part, you have Spa-Francorchamps. It's the Grand Prix, where everybody wants to be. It's that it's that one event every year where everyone in a business to business context needs to be to show off and to be able to tell everyone that they were there. So so I think it is important for Tour of Flanders. Generally speaking, for our business, it's not that big. Like we do organize hospitality and all of the other events, professional events, but the size of it is completely different, of course.
But then the sportive is probably a big part of the revenue you guys.
Yeah, have. Of course. Yeah. Sportives, especially for the big ones, like Tour of Flanders is a big one. And then Amstel Gold Race is a really big one. We have 18,000 people for Amstel Gold Race. They kind of finance the day after, to be honest. They're a really big part of the puzzle, because organizing cycling is quite, and especially I think the way we do it, it's quite challenging, and it comes with quite a high cost as well. It's always funny that people think that the organizer, and I always say we're not ASO, people always think that the organizers are making the big money in the sport, but I can tell you that it's a lot of hard work what we do, and it costs a lot of money. It's not like we're that size. We really need those sportives, for example, as well, to be able to finance the pro races.
But it's probably already a few years ago, and you were quite open about it. I think the Flanders Classic released some numbers, actually organizing the race, the cost of the race, and what comes in. But my question following the sportive event is more, how many people do you reckon stay until the next day and watch the pro race?
Yeah, almost everyone, I think. Tour of Flanders, we have about 70% of participants are foreign. So most of them stay around. We've seen quite an evolution in that, where when we started, about 20% was foreign. And now every year the percentage goes up. So we have a couple of big markets, of course, but it's quite clear. And we had studies, we did economical impact studies in the past for Tour of Flanders. And Tour of Flanders, I think the last one we did was pre-COVID, it was 2019, and it makes about 50 million euros move. So it's not that we make 50 million, just to make clear, and it doesn't cost 50 million, but it moves 50 million euros around just on that weekend, and most people stay. Most people stay in the Ghent area or in the Finnish area, so there's quite a lot of people that stay around. So part of the model.
It's a bigger brand and a bigger race, but I remember a lot of times in Germany when there's the sportive event, like say early in the morning, and there's a pro race in the afternoon. There's almost nobody staying for the pro race, and the people all go home. I still remember it in Berlin. There was a pro race in Berlin. There were several thousand participants in the sportive event, and then for the finish of the pro race, there were maybe a few hundred left. You know, and it was not only people that did the race in the morning, but just family and friends of the guys doing the pro race. Yeah. So.
But there, I think, is also that the whole culture around cycling is different. Like in Belgium, the whole atmosphere, beside what you guys doing with as an organization, but the pubs around, the restaurants around, everyone is excited to have this event around. So I think just in general, it's more welcoming to stay and enjoy the time there than at the German race. I know the sportives in Germany, they're quite big, and also in Hamburg. But then, as you said, the people who are actually doing the Gran Fondos and staying, that the numbers don't match.
Unfortunately, I understand. Yeah. The thing is as well that for our races, especially in spring, a lot of people come for more than Tour of Flanders. They might stay around until Roubaix and stay a whole week. And so I think it's a it's a highlight of the season. Of course, it's a couple of big brands that are really interconnected and that generate a lot of enthusiasm, which is completely different. We have races as well where we would never be able to do that, even if we would push as hard as possible with the whole communication machine behind it. And it would be challenging as well for some of our races. We've organized in parts of the country as well where cycling doesn't have the same type of history or popularity. And then you see those same challenges that Germany might encounter. So we know the feeling.
Yeah. Mm. You mentioned before like that Tour of Flanders, you don't have any entry fees. What do you think about the model actually changing that and making certain parts of the course? Because I think at the Tour there were always some discussions. If Ralf Denk always brings it up, like, let's say Alpe d'Huez, we should take entry fees and so on. What do you think about that?
I think he's not wrong. I think one day it will be not for free anymore, or not everything. I think a certain part and an important part will always be for free. I think the popularity of the sport has to do with the fact that it's free. It's the people's sport. It's one of the sports where you can come the closest to your heroes. And that's something that we need to preserve. But at the same time, I think what we did with VIP hospitality, I still think there's also some type of new potential middle-class customer that is willing to pay for a certain experience, whether it's to have a parking spot and some type of comfort. They don't need the VIP treatment, but they're looking for comfort. And I think there is a market there that we have to consider. And we've did a lot of, to be honest, we already did a lot of exercises on that. We made a lot of business cases. The only thing that you have with cycling, the issue you have is most of the time you're in the middle of nowhere. So everything you do, you have to build. Mm. And that comes with a cost. And if you have to charge your potential customers the cost of what you're already building, then it goes up a little bit too fast. Like it's not that for 10 euros per head, you can do something extraordinary. So
and how does that actually work? There. Because it's on public roads, right? And the stages you are building is on private land, I guess. So
yes.
Are you guys going around and knock on the door of the farmer and say, hey, can we build it?
Exactly.
And what about...
We pay them, huh?
Are they also...
We pay the farmers.
Yeah, yeah. I know. They get a jersey.
A farmer doesn't do anything for free.
But are there actually private stages also? Or is it all Flanders Classics?
There is some private stages, but then we have a license agreement in place. So most of them we do ourselves, but then we have a license agreement in place. Because that's something that we're quite severe about. You have to protect what you're doing, because if not, everyone would just be throwing their own parties and commercially exploit something that is ours. Yeah. So that is something that takes quite some energy this time of the year. But I have to say that, like, most people, once you explain them, then they understand. Like, a lot of people want to organize something around it. Once you explain them that we're the ones basically paying for the whole cost of the organization, that they need to contribute something, like, it's not like there's a lot of difficult discussions around it, and we mostly most of the time we find a deal.
Yeah, interesting, because there's on the bottom of Otond, there's like a big stage which has completely different vibe.
I knew you were
going to
bring
this
up. That's your style, eh?
I just, you know, because it's a place where you can see the race several times, you know, and I'm always around that area. And then last year, I turned up and it was like more of a party than, you know, watching a bike race. And I was
it's a new audience.
Curious if that was a private...
It's a new audience,
private stage,
and it's a festival. It's a dance festival, but it's a dance festival at the race, and it works very well. It sells out every year. We did it a couple of times close to the finish, but that was hard from a logistics side. Now, last year, for the first time, we did it at the location that you mentioned, and it's back this year.
Okay.
And it's going to be sold out again.
So is it like a Flanders wave?
Yeah, it's like we're very proud of Tomorrowland, so we kind of copied a mini Tomorrowland at the Tour of Flanders.
Okay, so you guys are doing it.
We collaborate.
Okay.
So it's a company that throws other types of these festivals, and we from day one it's a co-organization between us and the company specialized in this type of.
I always recommend people to go to Tour Flanders. You know, even in Oudenaarde on the marketplace is like good atmosphere. Let's say it's good atmosphere. Say.
I'm that tired by that time, so I don't see that anymore. I'm exhausted by Sunday night, and most of the time very relieved because let's say that I'm not a very stressful person, but Tour of Flanders takes its toll. To be honest, like it's a very very exhausting weekend.
But do you think like these kind of like things are important to grow the sport to a different audience as well, like to get in contact with a different audience and to do that in the future more and like different versions of it?
I think so, because I think the challenge we all have is that culture in general and sports culture in general has changed a lot over the past 2-3 decades. The whole world has changed a lot over the past 2-3 decades. And there's just a different need in the market. I always say, like, the classical fans of cycling, we have them. And they will always come. Whatever we do, we'll always have them. They will keep coming. They will keep watching our social media. They will keep listening or watching the linear TV broadcasts. And they're the passionate fans that are born into this, and we'll always have them. So it's not for them that we need to create something, because all they want is the classical races. So we need to try to find other touch points with different target audiences. And this is one, one of these touch points with a different audience, for example. And we see that it's very successful. Mm-hmm. So that's what we try to create the whole time. This year, there's a very cool location in the center of Ghent, and Ghent is very close to where all the classics are. It's called the Winter Circus. It's an indoor circus that has been restored. So we rented it out for the weekend of Tour of Flanders, and we throw the Flanders Classics Clubhouse there. And we do social rides, but we also do social runs. We have Pilates there. We have podcasts. Next year's, you can have the podcast there if you want. You come on location.
Sure.
We have industry talks. So it's about more of a community type of sports than it is about classical cycling. So this is another, let's say, experiment to see if we can create these touch points.
Do you also try then to expand the time of the actual event? So like not just having Saturday and Sunday, but having like even the Friday or maybe even Thursday already as like event location.
For example, the clubhouse starts on Thursday and goes until Monday night. Monday is also, it's a good day because it's Easter Monday, so nobody has to work. So we expect everyone wanting to be there. Yeah, but we try to, of course, we have, for us now, the coming weeks are crazy because we have all of these races. So we start this Sunday and then it's tuck, 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 7 or 8 races in a row in 3 weeks. So we really try to make sure that people don't just show up for Tour of Flanders, but we really try to shift them a little bit between these races. But we try to expand the time that people spend in the area, that people become fans of more than just the actual final 2 hours of our races.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von und heute insbesondere mit Sally. Ich bin mal wieder unterwegs und habe mir dafür mit der Sally-App wie immer ganz easy ein Datenpaket für meine eSIM geholt. Auf Reisen habe ich damit meine mobilen Daten unter Kontrolle und nehme jetzt, wie ihr hören könnt, auch diese Folge stabil über meinen Hotspot auf. Langsames Hotel, WLAN brauche ich zum Glück nicht. Wenn bei dir vielleicht auch bald die nächste Reise ansteht oder du einfach nur dein Datenvolumen aufstocken willst, check Sally doch einfach mal aus. App runterladen, eSIM installieren und das passende Datenpaket auswählen. Fertig. Über den Link saily.com/besenwagen gibt es dann auch nochmal 15% Rabatt auf alle Datenpakete. Den Link, wie immer, findet ihr in den Shownotes und jetzt geht's auch schon weiter mit der Folge. Viel Spaß.
I actually didn't want to bring this up, but now we're talking so much about bringing new people to the sport. And so I'm interested what you think, actually can imagine, but I'm interested how you think about the approach of Unibet Rockets, like bringing their own media channels up. Mm. And I'm working at Rose, so
okay.
We are the sponsor of them, yeah. And like invested in them because we like this concept, but I know not all race organizers,
I love them,
like it from
ask
the start.
Ask them. I was the first one, yeah, to adopt them. Like,
yeah, I know, yeah. You gave them all the wild cards, so I can imagine
even
you,
before
you
that,
like the concept.
Even when they didn't have a team yet, in 2020 in COVID, the three guys did Tour of Flanders, and we even made a lot of content about it, and we facilitated them, and I've known them for, they're very good guys, but they're also very clever guys, and we gave them wild cards very early, and because we understood what they were doing, and we see what they do works in new audiences, and they can also, they can prove it with demographics. Like if we want them to do a social ride here somewhere close in Flanders, they can exactly say how many people there that are fans, and that so it works, mm-hmm, very well, and they reach a new target audience, and that's why we love to have them, and that's why like also that they won again today, because this also gives, yeah, them a lot of credit for what they're doing. I have an interview with them on Saturday for Josse texted me today that they want to interview, cool, me for 15 minutes on Saturday, and I immediately said of course I'm coming because I really like, yeah, what you're doing.
I think already a few other teams started to learn a bit from them. Like I can see videos at Visma that are kind of copying the style or that try to give more insights into the team, and I think that's super, super important for the sport and for bringing new, younger people to a sport that for a long time didn't put the spotlight behind the scenes.
No, for sure. I have to say, I have to give some credit to Visma as well, because they've always tried to put out a lot of content, yeah, very early stage as well. I think what Rafa did back in the day with Education First, when they first came into the sport, was very well done as well, with Lachlan Morton and all the alternative stuff that they were trying to do, and the long form videos. And I think some teams are just better at it and understand the importance of it more than others. Mm. But the thing is that if you start like the guys at the Rockets, if you start from the bottom and you start with nothing, it's even a better story, I think.
Yeah. How do you see your collaboration then with the teams? Because it's always, from the outside, it's always a little bit organizers against teams when it comes, yeah, to revenue stream. But in the end, it's you're playing the same field.
Yeah. If we would be making billions, I would be happy to share. To be honest, I think we believe in a model where the cake is just bigger and we have to share. The only thing is that the cake is not big enough today to share. Like, yeah, if we would have to share our TV money with the teams, then we would not be a viable company, to be honest. Like, so it's a big, and the teams know that. So I think our relationships are good. We've always been very transparent and supportive of the teams. We try to facilitate them. We try to always be in dialogue with them. But of course, we also, on our side, we need to try to protect our business model, because we're not the biggest player in the room. We're not the most viable player. So it's just a waiting game until everyone can be better off, and I think
the cake is just not big enough, yeah. Yeah, because the biggest piece is missing, right?
yeah like but it's not, yeah, it's like it's not even about sharing the same type of cake, I hope there will be 10 cakes in the future that mm-hmm. we can all share and everyone can create value. Because I understand the teams as well that it's not just the lack of a business model, it's also the lack of value creation. Like, what is a team worth today if everything that comes in goes out every year and you're not creating any value for your company? So I do understand their frustration.
How does a day at the Tour of Flanders looks for you, like, so, and the race day? How busy are you actually? Or is it all, like, all the work is done and that day you're just shaking hands?
But to be honest, I'm not super operational these weeks. A lot of what I do now is a lot of stakeholder management. I get a lot of requests from all over the world for all types of stuff. Andy knows. So I have to manage that. And then the weekend, I have a lot of guests most of the time that want to visit Tour of Flanders, politicians, governing bodies, sponsors. So we ride together on Saturday morning. So we most of the time we do the short version of the Tour of Flanders, the last 80Ks. And after that, it's just seeing a lot of people. I show them the Quaremont hospitality zone just for them to understand how big of an organization that is. We started building that like 8 weeks ago. So I give them a tour. We have a dinner with partners on Saturday night. And then on race day, I go to the start. I love to go to the buses and see some people that I know and just be a fan. And then I never go into the race, so I don't want to be in the race. And then I just see the riders at a certain point. I go to the hospitality zone, see a lot of people. I don't see enough of it, to be honest. It was way better when I was still at home watching it from the couch. And then I go to the finish. I watch the women's race as well. And then I have a lot of beers in the evening most of the time if everything goes well. And I always say a successful Tour of Flanders for me is when my phone doesn't ring that day, because there's only few people that call me that day. There's only 3 or 4 people that would call me that day. And whenever I see their name pop up, I know it's some type of challenge or problem. So a successful Tour of Flanders is a day in which my phone doesn't ring.
Do you actually have a special built frame for yourself? Because you, yes. I think we have to say, like, on the video, we can't see how tall you are, but like 2.15 meters or 14
or
something.
Yeah, yeah. I have a couple of custom builds, yes.
We will put the picture here in the video. It looks too funny. That's why I was saying you are looking forward to 32-inch wheels.
I already had a bike drawn based on my bike fit and based on my former bikes. Yeah. I already had, and it looks perfect, to be honest, with the 32 inches. Yeah. It looks perfect. So I'm really waiting for it to be launched officially and making sure that there's enough supply and that I can start. But I saw in Cape Epic there was already 32 inches. So.
Yeah, mountain bikes, they are already few, but in gravel, it's already in a few factories.
Yeah, okay.
The blueprints are already done.
Yeah, I'm really curious.
Do you actually riding a lot yourself, or do you don't have
to? Yeah, I ride about 10,000 kilometers a year. That means every free moment of my time, I'm on my bike. I ride a lot. I ride a lot on the trainer. I ride a lot of gravel. I'll do Trekka 360 next month again.
Nice. So, because I have seen you at some gravel races, actually.
Well, I have seen you as well at some gravel races. I've done Trekka, I think it's my 5th time now. So I was an early adapter of Trekka well when it was still nice and quiet and not the big thing it is today. So I do ride a lot. I live in Ghent, which is a perfect place as well to ride from, because you can ride to the Flemish Ardennes and to the climbs of Tour of Flanders, but you can also ride flat, and it's a really good place to ride. So I spend a lot of time out thinking on my bike. I do a lot of meetings on my bike as well. If someone else rides, I'm always like, okay, let's go ride together instead of closing ourselves in a meeting room. So It's a very good sport for a former basketball player who has no knees and ankles left. it's the perfect sport.
Yeah, actually, I mean, I'm not that often anymore in Belgium riding on roads. I mean, I'm there for gravel races usually. But I have to say, it's still always magical to ride all these like roads you kind of know from races from back in the days. And the vibe is just so nice. I mean, riding there every day must be so nice.
Yeah,
if the sun is shining. Yeah.
I was in Lanzarote some time ago, and it looks really nice, and the asphalt is probably better. And but then I come home again, and then I'm like, okay, but this is nothing beats this, to be honest. Like, we don't do cobbles for pleasure here. People always think that we do the cobbles all the time, but we try to avoid them. But then this period of the year, of course, we start doing them again, and then it's like I'm really looking forward to next week, where I will probably be riding with guests on Thursday, Friday, and Saturday, and probably the same loop. So by the third day, I know the course by heart again. But it's really nice. I really enjoy being here.
Yeah, how's your because you're an organizer, but how's your connection to the Peloton? Do you have, how many private numbers of riders do you have in your phone?
Not too many. I have a lot of team owners and team managers in my phone. I do have some riders. I have good relationships with some riders. I know some of the stars as well very well through cyclocross, of course. But the thing is, I always feel like I don't have to be too close to them, because a lot of times I think organizers try to be too close to riders, trying to influence their programs, and I really try to stay away from that. I don't want to be the fanboy. You'll never see me on a podium or on a. I don't have to be the center of attention at any point, or I don't want to be. Or I don't have to be the friend of the rider. I know a lot of former riders that are more my age as well. I'm pretty close to the Peloton. I know a lot of people, and people know me, and I talk to a lot of riders. I was in the airport right before Strade with Florian Vermeers 2 days after his second place in Omloop het Nieuwsblad. I know Florian quite well. We can talk for an hour, but it's not like I'm texting him every day. I know a lot of riders, and I like to be close to them, and I'm still very passionate about the sport. But I'm not calling them all the time, if that's your question.
And also not the other way around, you know. There's somebody calling you, hey, can we keep the Koppenberg aside next year, or
course changes? Let's say that we're open to feedback. I always listen. I always like to know. But of course, I'm not involved in the course design and the sports technical decisions. But whenever we change something, we do ask a lot of riders and teams what they think about it. I think that's really important. But the only times that riders contact me is for VIP passes for their girlfriends or their parents, or not for the courses. It's the same. It's like agents. That's the only time they contact me as well.
You will get a message from me also after the podcast.
Once a year I get a message from you.
I mean, this year I can't make it, but for next year I might send you a message as well.
Yeah, that's good. Yeah, I'll be happy.
Yeah, I mean, Paul, we're doing the podcast in Ghent next year, right?
Yeah.
That's right.
Yeah.
I know you just said it like this, but like, if you really want to have us there, I think we would be happy to be there.
I'm not kidding. Like, I really think it would be a very cool idea to do it at the location. It would be very cool.
Yeah, and also, I always say like to... I mean, a lot of people bought bikes during COVID, and people you know around you, and like you try to explain the sport. I always say, like, just we actually have to go to Belgium. Like, let's say Gent Wevelgem or Flanders, some of these races, and just get the feeling of it, the vibe, and then I think you will understand why people love the sport.
Yeah.
It's hard to explain, so you really have to be there.
Whenever I have guests that haven't been to Tour of Flanders, the day of Tour of Flanders, I take them in the car over Quaremont, And I'm like, okay, this is all you have to see, like to understand how important cycling can be, how big it can be, how people don't believe what they see. So you really need to like, and also I think what I said earlier, the fact that you can come so close to your heroes, like we had the opening classic in Omloop het Nieuwsblad. We had, we do the indoor team presentation in the velodrome, and then all the buses are inside in the big hall, and we had 12,000 people there. And everything, I always say that everything that happens before, like Tour Down Under or UAE, or it's really nice, but it's not today. It's not creating us a lot of extra fans. The way it's being exploited, it's easy to say if you're from Flanders, of course, but the fact that we can get 10,000-12,000 people there for a team presentation, coming close to their heroes, seeing the buses, a lot of families, a lot of kids, it's really nice to see, and those are the type of things that make us happy, to be honest.
Nice. We have a set of questions we used to ask at the end of the podcast. Maybe Paul just suggested one we didn't ask for so long because we used to ask, right? We're doing this for 8 years already. Okay. So in the beginning, we used to ask riders for their biggest bonk. But nutrition has changed. And riders don't bonk anymore, even in training. They used to eat so many carbohydrates that this doesn't exist anymore. But you are not a professional cyclist, and maybe you have a good story of your biggest bonk in your life.
Whenever a former football or basketball player that I know starts to ride bikes, I always tell them, like, something will happen to you that you never experienced before. And they're like, what do you mean? I said, we'll talk again in 3 months. Like, because this is something that I used to train 20 hours a week as well for 15 years, but it's something yet that you don't know until the first time it happens to you. And I can exactly recall the first time that it happened to me. And it was something like, I can still recall even the roads, and it was crazy. Like, it was like the longest half hour out of my, and I barely made it to the finish of the Gran Fondo, and I sat there for like 2 hours just drinking Coca-Cola after Coca-Cola after Coca-Cola. Like, it really stayed with me. And now I'm up to 120 grams of carbs every hour as well. Mm-hmm. So I try to. I need those 120 grams. To be
honest, Trucker 360 better know this. Yeah.
I'm up to, like, for Trucker, I'm up to 10,000 calories. I weigh 105 kilos. I really need to. It's not even a bike race. It's an eating contest. To be honest, like.
Okay, nice.
Damn, we have the same weight. So.
but just a high difference of like how much, 30 centimeters 20. Or something.
20.
20. Yeah. Nice. Okay, good. So then I see you at Trucker 360. They're gonna do it as well. See you at the start line at least.
Yeah. Well, I'm not sure. I'll come say hello. Yeah. That's the last time you see me that day.
Hopefully for myself. Yeah.
True. No, I'm looking forward to it.
Thank you for your time.
No, I liked it, guys. Thanks a lot.
Thank you, Thomas. I'll see you on Sunday.
Yeah.